Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Staffel des Podcasts der FAKO Bewerbung und Marktkommunikation Wien. Ich steige wieder mit interessanten Gästen ins Boot und unterhalte mich über Verrücktheit, Mut, Besessenheit, Liebe und alles, was eben sonst noch mit unserer Branche zu tun hat. Mein Name ist Emanuela Saraj. Ich bin Gesellschafterin der Designagentur Halle 34 und ihr Host beim Podcast. Mein heutiger Gast ist einer der versiertesten Medienkenner im Land. Er ist Journalist, war bis vor kurzem Österreich-Repräsentant der Wochenzeitung Die Zeit, ist Herausgeber und auch Gesellschafter des Monatsmagazins Datum. Aber auch die Werbe- und Kommunikationsbranche ist ihm nicht fremd. Immerhin war er als Verlagsleiter für die wichtigsten Fachmedien unserer Branche, dem Horizont und dem Bestseller, verantwortlich. Herzlich willkommen, Sebastian Laudon.
Hallo Emanuela, danke für die Einladung.
Hallo Sebastian, grüß dich.
Ist das herrlich.
Du, toll, dass wir es ins Boot geschafft haben. Ich habe gestern, muss ich ehrlich gesagt, bisschen geweint oder ich war schon doch sehr enttäuscht. Es war nämlich nicht sicher, dass wir das Boot heute kriegen, weil zu starker Regen angesagt war. Und deswegen muss ich mich dann nochmal bedanken bei der Donau Marina Hofbauer, die extra eigentlich für uns heute aufgesperrt haben und uns das Boot gegeben haben. Und wir sind tatsächlich allein unterwegs.
Ja, ich möchte mich auch bedanken, weil das ist so ein Luxus. Das einzige Boot auf der alten Donau, herrlich.
Ja, mir ist es schon öfters passiert, kein Boot zu bekommen. Das war letztes Jahr zum Beispiel bei der Pandemie. Da haben die von einem Tag auf den anderen haben die einfach die Schotten dicht gemacht. So wie ganz viele andere Unternehmen auch.
Natürlich, ja.
Und dann bin ich gelandet mit der Evi Romain, eine Filmregisseurin, dann am Donaukanal beim Motto am Fluss. War auch schön, aber es war trotzdem so ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Ja, das ist, ja, manchmal läuft es einfach so ein bisschen anders, wie man sich vorstellt.
Bestimmt.
Du, aber wenn wir schon jetzt so ein bisschen über die Enttäuschungen, wenn wir bei den Enttäuschungen sind, könnte man eigentlich gleich über die RTR sprechen, oder?
Autsch. Das habe ich, natürlich.
Okay.
Ja.
So, die RTR, ja. Ausgesprochen ist es die Rundfunk- und Telekom-Regulierungs-GmbH, also eine Stelle, die unter anderem einen wirklich beachtlichen Fonds zur Förderung des österreichischen Medienmarktes verwaltet.
Ja.
Du hast dich beworben, ein zweites Mal.
Ja.
Die Medienministerin hat sich für jemand anderen entschieden.
Ja.
Wie enttäuscht warst, bist du?
Jetzt geht's wieder. Ich war sehr enttäuscht, weil ich ja nicht einmal ins Hearing vorgelassen wurde. Ich habe eine sehr ambitionierte Bewerbung abgegeben und habe mich eigentlich sehr darauf gefreut, dass mit einer fachkundigen Kommission im Bundeskanzleramt zu besprechen, zu diskutieren. Wohl wissend, dass man vieles von dem, was ich da vorgeschlagen habe, auch anders sehen kann oder kritisieren kann oder was immer. Aber ich habe mich auf diese Auseinandersetzung gefreut. Und als ich dann nicht einmal ins Hearing gelassen wurde, war das irgendwie so ein bisschen so, wozu habe ich jetzt 3 Monate an dieser Bewerbung gearbeitet, wenn ich mit niemandem darüber reden kann. Das war ein bisschen enttäuschend, aber es war klar, dass ich... es war klar, dass bei Entscheidungen in dieser politischen Dimension man einfach mit allem rechnen muss. Also es ist alles okay, nur über die Art und Weise, wie das passiert ist, war ich schon etwas enttäuscht. Bitte, da steht ein Reiher.
Oh.
Das ist ja wie das Universum. Jetzt fahren wir ein bisschen näher.
Fahren wir ein bisschen näher ran, schauen wir uns den mal an.
Okay. Ja. Nein, ich hätte das wahnsinnig gerne gemacht, weil bei der RTR geht es ja jetzt nicht nur darum, schau, wie schön. Ja, vielleicht greift er uns jetzt an. Bei der RTR geht es ja jetzt nicht nur darum, um diese Förderfonds, es sind ja mehrere Förderfonds, heuer sind das fast 90 Millionen Euro, die da sozusagen Steuergeld zu vergeben, sondern meine Bewerbung war sozusagen darauf gebaut, dass ich der festen Überzeugung bin, dass die RTR mit ihrer Konstellation und ihrem Know-how und der Expertise, die dort ist, ein ganz wichtiger Impulsgeber und ein ganz wichtiges Kompetenzzentrum sein kann für die Weiterentwicklung der österreichischen, der Medien in Österreich. Aber nicht nur der Medien, sondern auch der ganzen Kreativwirtschaft. Das ist nicht sozusagen auf den ersten Blick ersichtlich, weil es ist die Rundfunk- und Telekom-Regulierungs-GmbH. Es ist sehr technisch sozusagen, es wird ja auch dort die ganze Frequenzplanung etc. gemacht. Also was hat das jetzt unmittelbar mit der Kreativbranche zu tun? Aber über die Jahre sind dort so viele Förderfonds bei der RTR gelandet und sie hat so eine Expertise aufgebaut, was Medienunternehmen brauchen, wo ihre Nöte sind etc., dass sie ein sehr guter Impulsgeber sein könnte für die Medienpolitik. Was man ja sieht, ist, dass Medienpolitik aus dem Alltag heraus sehr schwierig ist. Es war unabhängig von den Parteien, also ob das jetzt türkis-grün ist oder früher schwarz-rot war. Medienpolitik ist immer schwierig, weil ein Politiker oder eine Politikerin braucht ja tagtäglich ein gutes Verhältnis zu den Medien. Nicht? Die wollen ja, morgen wollen sie das verkünden, übermorgen wollen sie da ein Interview. Also muss immer eine intakte Ding sein. Und da ist es schwierig, medienpolitische Entscheidungen zu treffen, die manchen Medien, und das sind dann oft sehr mächtige Medien, auf Dauer sozusagen nicht gut tun oder für die Probleme erzeugen oder es ein bisschen weniger angemacht. Also ich rede jetzt über die Boulevardmedien zum Beispiel. Es ist sehr schwierig für einen Politiker oder eine Politikerin aus dem Tagesgeschäft heraus eine Medienpolitik zu machen, die jetzt sozusagen den Interessen der Boulevardmedien zuwiderläuft. Mhm. Weil die werden die nächsten 3, 4 Wochen oder Monate dann von denen geprügelt. Und irgendwann sind Wahlen und dann brauchen sie die Medien, dann brauchen sie den Boulevard und dann sind sie weg sozusagen. Und meine These oder mein Angebot an die Regierung war, diese schwierigen Aspekte der Medienpolitik ein bisschen auszulagern, in Expertenkreise zu geben, Expertinnenkreise zu geben. Und jetzt kommt ein Schwan auf uns zu, der könnte unangenehm werden. Das habe ich schon gehört, dass die Schwäne, und dem mache ich einen großen Bogen herum. Okay. Puh, ziemliches Wildlife hier. Sozusagen das ein bisschen auszulagern. Und mein Angebot war eben zu sagen, die RTR führt über einige Monate einen Stakeholder-Prozess, schaut sich andere Länder an, macht Studien, macht genaue Untersuchungen etc. und legt der Politik dann ein Konzept auf den Tisch, wie Medienförderung neu funktionieren könnte, eine qualitätsorientierte Medienförderung. Und gleichzeitig, wie man das Problem diesen Auswuchs an Inseraten, an öffentlichen Werbeaufträgen sozusagen dann über einen Zeitraum von mehreren Jahren zurückfahren kann und in den Griff bekommen kann. Weil das ein Problem ist, dass diese öffentlichen Werbeaufträge und die damit verbundene Korruptionsanfälligkeit, ich sage bewusst nicht Korruption, sondern Korruptionsanfälligkeit, dass das ein demokratiepolitisches Problem ist, darüber sind sich ja inzwischen alle einig, auch wenn sie es nicht offen aussprechen wollen.
Ja.
Und das ist natürlich ein extrem ambitioniertes Angebot gewesen, weil das hätte bedurft, dass die Medienministerin oder auch der Bundeskanzler sagt, das quasi gewisserweise aus der Hand gibt, sagt, okay, der Laudon ist ganz schön goschert, aber dann haben wir wenigstens das Thema vom Tisch und er soll uns jetzt, der soll da in Ruhe ein Konzept ausarbeiten, nicht er selber, ich bin ja auch nicht sehr wahnsinnig schlau, aber ich weiß, dass die RTR das kann und ich habe etwas Ähnliches bei der RTR schon einmal gemacht, sozusagen einen Prozess moderieren, wo am Ende was Vernünftiges rauskommt, vielleicht sogar etwas, und das uns dann in 3 Jahren andere Länder beneiden und wo sie dann zu uns kommen und sagen, wie habt ihr das gemacht und wie habt ihr diese Medien verbaut. Ist auch schon passiert in der österreichischen Politik, dass man manchmal gute Dinge macht, die dann, wo sich sozusagen andere Länder auch was anschauen.
Ja.
Also das klingt irrsinnig großspurig, aber damit sozusagen das habe ich schon mit einer gewissen Überzeugung so dargelegt. Und war halt offenbar eine Themenverfehlung, weil auch wenn die Ministerin noch im Jänner einen Ministerratsvortrag gelegt hat, wo sie gesagt hat, Medienförderung neu und Inseratenvergabe muss auch neu gemacht werden etc. Also zumindest mein Angebot, das wirklich zu ändern, hat sie nicht angenommen. Aber ist ja auch nicht, darf man nicht zu...
Aber glaubst du, dass dieses sehr ambitionierte Konzept, ich meine, da würden ja viele applaudieren, würde ich jetzt einmal sagen, aber glaubst du, das hat vielleicht schon gereicht, um erst gar nicht zum Hearing eingeladen zu werden?
Ja, es schaut so aus, weil dass ich rein fachlich und von den Voraussetzungen her qualifiziert war, das weiß ich. Ja, ich glaube, also es war schon ein bisschen absurd, dass sie mich nicht zum Hearing eingeladen haben. Weil das war ein bisschen unfair.
Ja. Du, warum eigentlich diese Intransparenz bei diesen Hearings? Eben nämlich versucht ein bisschen was rauszufinden. Wer war da dabei? Wie läuft das ab? Ich meine, das sind ja riesige Fördersummen. Du hast es gerade erwähnt, 90 Millionen Euro ist ja Wahnsinn. Ne? Warum? Es gibt ja großes Interesse, gerade jetzt in der letzten Zeit, die Vergabe von öffentlicher Werbung, von Regierungsinseraten, so war, ist ja ein Megathema.
Wir werden jetzt mit dem Wind fahren.
Ja.
Ich drehe, weil sonst peitscht uns irgendwann der Wind so ins Gesicht.
Bestimmt. Ja, warum diese Intransparenz?
Also, gute Frage. Ich finde, dass... Also zwei Dinge dazu. Das ist offenbar eine Unart nach wie vor in allen Sphären der Politik. Und das ist ja jetzt nicht nur auf die ÖVP beschränkt, sondern das ist ja... eigentlich überall so, dass sozusagen in Österreich einfach immer noch viel zu wenig der Mut herrscht, die Dinge einfach offen zu spielen, offen zu sagen. Ich finde ja, man hätte ruhig sagen können, man hätte mich ruhig ins Hearing einladen können und sagen können, Herr Laudern, das ist schön und gut, was Sie da präsentiert haben, aber was Sie eigentlich vorschlagen, ist, dass die Medien, dass die Politik die medienpolitischen Agenten ein Stück weit aus der Haus gibt. Und das wollen wir nicht. Wir sind die Gewählten, wir sind die Regierung, wir haben das politische Mandat und die RTR ist eine nachfolgende, sozusagen eine exekutive, also eine ausführende Firma, die der Republik gehört. Und die soll gefälligst das machen, was im Gesetz steht. Und wenn wir irgendwas von der wissen wollen, dann werden wir sie schon fragen. Aber bitte... sozusagen, die braucht da jetzt keinen gestalterischen Trieb haben und sonst was. Seine Themenverfehlung, wir wollen das so nicht und so weiter. Mhm. Dann wäre mein ganzes Konzept, die RTR ist kann ein Kompetenzzentrum sein etc., hätte trotzdem Gültigkeit gehabt, aber sie wollen es halt nicht. Und es wäre auch legitim gewesen, es wäre eigentlich ein leichtes gewesen, mich so dann nicht zu nehmen, sondern wir nehmen lieber einen, der... ein Verständnis von der RTR und was sie sein soll, hat, das sich mit unserem deckt. Mhm. Aber das wollten sie offenbar nicht oder keine Ahnung. Das zweite Thema ist, weil du gesagt hast, das Fördergeld ja, mit den 90 Millionen, sind in diesem Jahr 90 Millionen, nächstes Jahr dann ein bisschen weniger. Das, muss ich sagen, ist wirklich aus meiner Sicht unzeitgemäß, dass ein Mensch über so viel Geld entscheidet. Mhm. Das war auch Teil meines Konzepts. Also man muss dazu sagen, es gibt da mehrere Fonds mit unterschiedlichen Ausrichtungen. Jeder Fonds hat einen Fachbeirat. Und der Fachbeirat gibt zu jedem Förderantrag eine Empfehlung ab. Das heißt, es gibt so Antragstermine, dann gibt es lauter Förderanträge und dann wird das dem Fachbeirat vorgelegt, dann gibt es eine Fachbeiratssitzung und dort wird das diskutiert. So, und der Fachbeirat gibt dann Empfehlungen ab und der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin, aber es waren bis jetzt nur Geschäftsführer der RTR, entscheidet dann und kann ganz anders entscheiden, als es der Fachbeirat gemacht hat. Und das ist in der Vergangenheit auch passiert.
Ja.
Das heißt...
eine mächtige Stelle eigentlich.
Eine wirklich mächtige Stelle. Teil meines Konzepts war zu sagen, ich will das gar nicht. Also da macht man sich ja auch irrsinnig anfällig für Interventionen. Ich will so entscheiden, wie der Fachbeirat das empfiehlt, weil den gibt es ja nicht umsonst. Außer ich habe wirklich das Gefühl, da läuft was falsch in der Empfehlung, da sind Eigeninteressen drinnen oder die sehen etwas nicht, was ich sehe oder was, aber es ist letztlich meine Letztverantwortung, dann würde ich anders entscheiden, als der Fachberater das empfohlen hat. Aber dann würde ich das auch öffentlich machen. Mhm. Dann würde ich sagen, der Fachberater hat das empfohlen, aber aus den Gründen möchte ich das so haben. Mhm. Also ich hätte es nicht abschieben wollen, aber zu sagen, grundsätzlich wird die Förderung so vergeben, wie der Fachberater das empfohlen hat. Und in abweichenden Fällen wird das argumentiert. Mhm. Aber ich finde es einfach nicht zeitgemäß, dass im Jahr 2022 jemand alleine über zig Millionen Euro einfach das selber entscheidet und die Fachbeiratsempfehlungen weder öffentlich sind, noch irgendwie bindend sind. Das ist, ohne dass ich irgendjemand was unterstellen will, aber das ist einfach nicht keine gute politische Konfiguration. Das stimmt, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ja.
Du warst das jetzt für dich mit der RTR oder gibt es da auch eine dritte Bewerbung?
Ich bin immer noch sehr jung.
Ja, okay.
Das Schöne jetzt ja wäre gewesen, also ich war in der RTR von 2002 bis 2008 und das Tolle jetzt wäre gewesen, dass so viele Menschen an Schlüsselstellen in der RTR und in der Comaustria, in der Medienbehörde, für die die RTR arbeitet, immer noch die gleichen waren wie damals. Also es ist das unglaublich, was für eine Kontinuität im Personal der RTR ist. Und ich schätze die alle wahnsinnig und habe mich irrsinnig gefreut, sozusagen über nur die Vorstellung, mit denen wiederzuarbeiten. Und hatte auch mit vielen durch die Jahre Kontakt. Wenn ich jetzt 5 Jahre in die Zukunft denke, da bin ich dann 53, also das wird sich schon noch ausgehen. Aber dann wäre zumindest dieser Faktor wäre dann weg. Es wäre dann einfach...
Okay.
Ja, also ich glaube eher nicht, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mich ein zweites Mal bewerbe. Meine Frau hat schon gesagt, auf meinem Grabstein wird stehen RTR-Bewerber, Sebastian Laudon, RTR-Bewerber. Und bei ihr wird stehen RTR-Bewerber-Gattin, so wie es am Land ja immer auf Friedhöfen steht. Und
ja, so okay.
Also das, vielleicht ist es mein Lebensthema, aber ich muss auch sagen, es ist, wie es ist, nichts begeistert mich so wie Medienpolitik und die Jahre bei der RTR haben mich irrsinnig geprägt und haben mir großen Spaß gemacht. Ich arbeite auch gern mit Juristen zusammen, ich bin selber kein Jurist, aber ich arbeite gern mit Juristen zusammen und ich arbeite auch gern mit Technikern zusammen und das mit sozusagen zwischen diesen Disziplinen zu vermitteln und zu versuchen zu verstehen, das gefällt mir sehr und deshalb wäre das schon mein absoluter Traumjob gewesen. Ja?
Mhm. Und
da muss ich aber dazu sagen, das ist auch der Grund, weil mein zweiter Traumjob ist, Datum-Herausgeber zu sein.
Ja.
Der Grund, warum ich mit so einer großen Wette in diese Bewerbung gegangen bin, ist, dass ich das Datum nicht leichtfertig hätte abgeben können. Mhm. Also ich wollte das Datum nur verlassen, wenn ich bei der RTR ein echtes Mandat zur Veränderung bekommen von der Politik. Mhm. Einfach nur den Job so machen, wie er ist und Dienst nach Vorschrift machen und diese Förderfonds verwalten und so, dafür hätte ich das Datum nicht gerne.
Mhm. Nicht gerne. Okay. Du, ich bringe ja jeden, der sich die Zeit nimmt, beim Podcast dabei zu sein, ein Geschenk mit.
Oh.
Und wir haben ein gemeinsames Lieblingsmedium, das ist das Brand 1 Magazin.
Ah, schau.
Ich liebe es. Ja.
Und danke sehr.
Jetzt bin ich mir sicher, du hast alle Ausgaben von Brand 1 sicher das Abo bestellt oder weiß ich nicht so. So was Ähnliches. Aber vielleicht, ich hoffe, du hast nicht alle Sondereditionen.
Nein, ich habe nicht alle Sondereditionen.
Sehr gut. Hast du mir mitgebracht? Ja, ich habe deine mitgebracht und zwar dieser hier. Die Brand 1 Edition Vorbilder.
Na,
hast du die schon?
Das ist toll. Nein, die kenne ich nicht. Du
sehr
bist ein Schatz. Danke
Hurra.
Sehr.
Und also erstens das Format oder die ganze Aufmachung von dem Magazin und von dieser Edition Vorbilder ist, finde ich ja für mich schon einmal auch Vorbild für gelungenes Editorial Design. Das fängt an beim charmanten Format. Es ist noch kleiner als das eigentlich kleine Brand 1. Es ist ein tolles Coverbild. Und ja.
Sehr cool.
Da laufen wir. Freut mich, dass du Freude hast. Also das ist...
Vielen Dank.
Dein Geschenk, gerne, gerne. Du, weil da steht Vorbilder, was waren so deine Vorbilder? Jetzt musst du aber lange nachdenken.
Ja, boah, das ist auch echt eine schwierige Frage, weil ein Vorbild...
Ich kann da den Text dazu lesen, der bei diesem Brand 1 Geschenk dabei gestanden ist. Es ist ein Vierzeiler. Willst du ihn hören?
Ja, bitte, unbedingt. Ja, ja.
Vorbilder sind Menschen, an denen wir uns messen und orientieren können. Es geht nicht darum, dass wir sie verehren oder vorbehaltlos gut finden. Sie geben ein Beispiel, verfolgen ein Ziel, gehen ihren Weg, zeigen Möglichkeiten. Sie machen uns Mut, auf uns selbst zu vertrauen, unseren eigenen Weg zu finden, festzuhalten, loszulassen, weiterzugehen. Guter Text.
Ja, urguter Text, Wahnsinn. Also Vorbilder. Da ist einmal mein bester Freund Franz, der ist ein Vorbild für mich in Lebensführung. Mhm. Das ist nämlich gut, dass da dabei steht, dass man nicht alles vorbehaltlos gut fühlt.
Ja, ich glaube, das gibt's gar nicht.
Wenn der Franz das hört, dann ist das ganz wichtig, dieser Zusatz.
Okay.
Dann so beruflich, aber geht eher so in Richtung angehimmelt. Also so ein Idol von mir ist der Gerhard Zeiler. Der ist für mich so eine wirklich faszinierende, verblüffende Figur, der eigentlich sozusagen aus diesem doch sehr schwierigen Sumpf, hätte ich jetzt fast gesagt, aber aus diesem schwierigen Umfeld aus Politik und ORF in Österreich kommt, nicht? Der war, glaube ich, Pressesprecher vom Sinowatz, glaube ich, also war sozusagen in der SPÖ Politik und kam dann über die SPÖ in den ORF, also so ein bisschen auch ein Beispiel dieser Interdependenz zwischen Politik und ORF, die ja an und für sich eher problematisch ist. Und hat dann aber so eine unfassbare Karriere gemacht und jetzt auch noch irrsinnig erfolgreicher RTL-Chef und ich weiß nicht was, und jetzt ist er bei Warner sozusagen immer noch jedes Jahr noch eine Etage höher und macht so eine unglaubliche Karriere. Das schaut aus wie fast wie, ich weiß nicht, wie in Italien oder wie in Spanien.
Ja, das stimmt, ja. Das hat sowas Mediterranes da.
Da leben einfach mitten in Wien Leute am Wasser. Haben eine U-Bahn-Station vor der Tür, ein Boot am Steg.
Ja.
Faszinierend. Ja, also der ist beruflich. Und dann gibt es so Mentoren. Also ein sicher mein wichtigster Mentor ist der Herwig Stindl. Der war Horizont-Chefredakteur, als ich dort als Praktikant begonnen habe im Jahr 95. Und von dem habe ich alles gelernt, was diese Branche betrifft. Das war natürlich damals eine andere Welt. Ende der 90er Jahre, das waren so die fetten Jahre. Jedes Jahr noch mehr, noch mehr, noch schneller, noch größer. Das war der Beginn vom Internet, Data Highway und ich weiß nicht was. Mhm. Vom Herwig Stindl habe ich gelernt, wie diese Branche funktioniert oder nicht funktioniert, je nachdem. Und auch ein sozusagen sicher eine gewisse Denkweise und Verständnis für diese Welt letztlich. Also als Fachmedium ist natürlich die Branche die Welt, aber in Wirklichkeit ist jede Branche auch so ein bisschen ein Abbild der Welt im Ganzen, was Funktionsweisen betrifft, was auch Branchenpolitik betrifft. Ja, wie ist das mit der Fachgruppe und wie ist das mit dem Fachverband und wie ist das Ding und die einzelnen Verbände und jeder Verband hat seinen Preis und die Gattungen kämpfen gegeneinander und das stehen im Wettbewerb gegeneinander, miteinander. Und so diese ganzen Mechaniken, da war er ein sehr guter Mentor. Ja, das sind so die wichtigsten. Also wenn ich jetzt sage, meine Frau ist ein Vorbild, das wäre vielleicht ein bisschen cheesy, aber das, glaube ich, stimmt auch, was Lebenseinstellung betrifft. Ist das ist sie sehr inspirierend. Ja.
Mhm.
Nächste Schön. Frage bitte.
Schauen da Journalisten auch manchmal eigentlich so ein bisschen bei der Werbung ab, weil wie du gerade gesagt hast, das ist ja auch so die Aufgabe auch beim Werbetext, da solche Headlines zu schreiben, die einfach so den Punkt treffen oder die gleichzeitig unterhalten oder zum Nachdenken anregen oder einfach etwas auslösen.
Ja,
schaut da Journalismus da manchmal so ein bisschen?
Ich glaube nicht.
Nicht bewusst.
Nicht wirklich, aber was ja schon immer wieder vorkommt, ist, dass erfolgreiche Werbeslogans, und das war dann wahrscheinlich der größte Traum eines jeden Texters, dann als Titel für eine Geschichte abgewandelt werden oder so. Also mir fällt jetzt keiner ein.
Aber, jeder will in die Zeitung.
Ja, aber mir fällt jetzt keiner ein, aber das kam ja immer wieder vor, dass, ich weiß nicht, ist was Gescheites, dann abgewandelt wird zu einer Headline. Ja.
Mhm. Du, sprechen wir ein bisschen über dein Magazin, das Datum.
Ja, sehr gerne das Datum.
Ich finde es nämlich wirklich ein sehr spannendes, sehr gelungenes und interessantes Produkt. Da sind nämlich auch viele Ideen und tolle Konzepte drinnen. Ja, wirklich. Was ich interessant finde, sind diese Gastkuratoren, die sie da immer reinholt. Das sind ja Leute, die keine Journalisten sind. Ich weiß nicht, wie sie die aussucht.
Sagen, das haben wir beendet.
Warum das denn?
Ja. Weil
die waren zu schwierig.
Nein, die waren überhaupt nicht schwierig. Die waren super und ich liebe jeden und jede einzelne davon dafür, dass sie das gemacht haben, weil das war auch teilweise für die viel Arbeit. Nein, wir haben es beendet. Wir haben es 1,5 Jahre gemacht und es war eine super Übung. Es war aber letztlich hat es ein bisschen unsere Ressourcen und unsere Kapazitäten gesprengt, weil nämlich wenn man jemanden ins Boot holt, der vom Berufswegen nicht journalistisch an Themen herangeht und man will ihn aber nicht nur sozusagen als unverbindlichen Impulsgeber haben, sondern wirklich, dass der das bis zum Schluss mitträgt und gut findet und so weiter, dann hat man eben auf der einen Seite da jemanden, der kein Journalist oder keine Journalistin ist und kommt und gute Ideen hat. Und dann hat man auf der anderen Seite aber sozusagen einen journalistischen Apparat mit gewissen Grenzen und Beschränkungen. Ja, wir haben halt nicht die Redaktion des Standard oder des Falter und können sagen, okay, du machst das und fährst dorthin und dann machen wir das und Ding, sondern wir haben einen sehr begrenzten Apparat. Wir arbeiten viel mit Freien. Und es hat sich dann gezeigt, dass diese Synchronisation von den Impulsen des Kurators oder der Kuratorin hin zu unserem journalistischen Umsetzungsapparat sehr zeitaufwendig war. Es war immer sehr schwierig, da ein Hinspielen und Zurückspielen und so weiter. Und hat auch dann ein bisschen unsere Ressourcen sozusagen überfordert. Und wir haben das 1,5 Jahre gemacht und es war eine tolle Übung. Und dann haben wir gefunden, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und die letzte Ausgabe war mit dem Philipp Blom und die war sehr breit gefächert. Da haben wir nur so 5 Fragen für 2022. Es war sehr offen und sozusagen unkonkret. Und da haben wir gefunden, das ist eigentlich ein schöner Punkt, um das zu beenden.
Mhm.
Und in dieser Zeit ist die Chefredakteurin, die Elisa Lex Henkel, die zuvor Redaktionsleiterin war, die ist so richtig reingewachsen und die sozusagen, sie hat sich selber und ich ihr auch zugetraut, dieses Heft selber zu gestalten.
Mhm.
Ja. Man ist ja als Journalistin, die im Leben steht, ohnehin dauernd mit Impulsen und Gesprächen von außen sozusagen konfrontiert.
Mhm.
Und das war die richtige Entscheidung, weil das super funktioniert. Auch wenn das Kuratorenkonzept hat gut funktioniert. Ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Es war so eine Durchlüftungsübung. Aber auf ewig war es auch nie angelegt.
Ja. Alles klar. Ja, da hast du jetzt eigentlich schon eine Frage beantwortet, vorweggenommen. Ich wollte nämlich wissen, wie du diese Leute dazu bekommen hast, angefangen von Stefanie Sargnagel bis David Schalko, journalistisch zu arbeiten. Aber jetzt höre ich raus, das war schon Arbeit.
Also es war ganz interessant, ja. Da hat man gesehen, dass sozusagen journalistisch Denken auch in der Bevölkerung verteilt ist, die nicht Journalisten sind. Mhm. Die Irmgard Christ zum Beispiel, die kam mit einer ganz konkreten Forschungsfrage, die hat einen Absatz in einem Buch von einem Soziologen gelesen und zu diesem Absatz wollte sie einfach alles Mögliche wissen und hat das Ding. Der Unglaublichste war der Toni Inauer, mit dem wir eine Ausgabe gemacht haben über die Zukunft des Wintertourismus. Und das war gerade so einer dieser Lockdown-Phasen. Das heißt, er konnte nicht zu uns in die Redaktion kommen, sondern wir konnten das nur per Zoom machen. Und der hat uns einfach 12 ganz konkrete Geschichtenideen mitgebracht, aber so richtige Datumgeschichten. Wirklich ganz tolle Geschichten, super Gesprächspartner. Und da war praktisch das Heft fertig. Ding. Und andere wiederum haben sich sehr schwer getan und das sozusagen die Ideen runterzubringen in das, was eine Geschichte ist, die man dann auch im Heft gerne liest. Mhm. Also es war total unterschiedlich.
Naja. Da gibt es noch so was Tolles, das ist Talenteprogramm.
Ja.
Das finde ich super. Kannst du ein bisschen was erzählen? Wen sucht ihr da? Wer kann sich da melden?
Also
wer soll das sein?
Wir suchen junge Journalistinnen und Journalisten, die entweder noch in Ausbildung stecken oder schon so fertig sind, Freelancer, die sich weiterbilden wollen, etc. Das ist bunt gemischt und sehr divers. Und bieten denen an eine Art, ich nenne sie mal so eine Meisterklasse. Meisterklasse deshalb wie auf der Kunstuni, weil man sozusagen bei uns wirklich von unserem Textchef, dem Anatol Vituch, und der Chefredakteurin, der Elisa Lex Henkel, begleitet wird anhand konkreter Stücke. Also es gibt eine Redaktionssitzung, da geht es um die Themenfindung, wie entwickelt man ein Thema. Dann geht es in die Vorrecherche hinein, dann gibt es eine Recherche, dann redet man. In all diesen Schritten herrscht eine irrsinnige Auseinandersetzung mit den Geschichten, mit den Themen. Das heißt, man lernt am Stück sozusagen, am eigentlichen Stück. Mhm. Und wenn das Stück fertig ist und hält, was es verspricht, dann wird es auch veröffentlicht im Datum.
Mhm. Das finde ich das Schöne nämlich.
Haben wir sozusagen dann noch so ein Label, mhm, dass das eine Talente-Geschichte ist. Und hilft uns, junge Nachwuchsjournalistinnen und Journalisten sozusagen an uns zu binden, an uns zu ziehen. Und ist aber zweifellos auch ein selbstloser Dienst an der Branche. Das muss man einfach sagen. Also es gibt Talente, die sind inzwischen bei der Süddeutschen Zeitung. Und mhm. Also gibt's wirklich, viele machen tolle Karrieren und gewinnen Preise und ich weiß nicht was.
Ja.
Für uns ist es auch ein bisschen, wir haben ein bisschen sozusagen aus der Not eine Tugend gemacht. Das Datum war, seitdem es 2004 von Klaus Stiemäder gegründet wurde, immer so ein bisschen ein Durchlauferhitzer für junge Talente. Mhm. Ja, der Klaus Stiemäder hat die aufgespürt, dann haben die 3 Monate oder was fürs Datum gearbeitet, ja, und haben große Geschichten gemacht, sind dadurch aufgefallen und wurden dann abgeworben.
Mhm.
Ja, wurden dann von irgendwelchen größeren Medienunternehmen abgeworben. Und wir haben uns einfach gedacht, wenn das eh schon so ist, dass das Datum eine Rolle hat in dieser Branche, sozusagen als jemand, der junge Talente ausfindig macht, trainiert und sichtbar macht, na, dann machen wir doch das sozusagen zu einem Projekt, dann machen wir das doch zu einem Art, zu einer Leistung, die wir anbieten.
Mhm.
Und das machen wir auch. Deswegen hat die Lisa Lex und der Anatol, das ist ein echtes Curriculum, das hat wirklich sozusagen auch eine Struktur, da gibt es Treffen etc. Und jetzt haben wir auch mit der erste Book Group einen Sponsor dafür. Das ist natürlich immer ein bisschen heikel, Bildungssponsoring und so weiter.
Mhm.
Aber da gibt es auch keine inhaltliche Einmischung. Das ist einfach wichtig. Man sieht einfach, dass auch immer mehr größere Unternehmen darunter leiden, dass die Qualität im Journalismus nachlässt.
Mhm.
Und daher haben die sich entschieden, das zu unterstützen. Und das ist auch ist eine große Freude für uns. Für uns ist es so ein bisschen auch ein Jungbrunnen. Ja, es ist schön, einfach immer mit jungen Leuten, mit frischen Ideen zu tun zu haben. Ja. Schau, der hat einen Fisch gefangen.
Ja? Schau an. Anglerglück.
Petri Heil. Das ist ein großer.
Das schaut noch, ja, schaut noch ein großes, weil er plagt sich ordentlich.
Ja, der klebt sich
halt. Jetzt ziehen wir ihn gleich. Oh, ich schaue, der ist riesig.
Der Köscher ist riesig.
Riesiger Köscher für einen kleinen Fisch, aber der schaut groß aus. Der ist riesig.
Petri Heil! Was ist das, glaubst du, ein Karpfen? Ist das ein Karpfen? Ja.
Nicht schlecht, guter Fang.
Ja. Hat sich sein Mittagessen schon selber gefangen.
Ich hätte mich Fragen an dich als Journalist. Das ist ja deine Profession, eigentlich Fragen zu stellen. Und jetzt habe ich mir da so Fragen zusammengestellt. Die kannst du so, können wir so Word-Rap-mäßig durchgehen oder kannst du das auch ausführlicher beantworten, wenn der danach ist? Also die erste Frage, es geht los. Was macht eine gute Frage aus?
Dass sie offen ist und keine geschlossene Frage. Also keine Frage, auf die man Ja und Nein antwortet. Wenn man darauf genau hört, die meisten Fragen im Journalismus, auch im Fernsehinterviews und so, sind geschlossene Fragen. Und nicht offene Fragen, also wie, warum, was hat sie dazu gebracht oder sonst was, sondern Ja oder Nein. Es wird aber dann nie auf ihn mit Ja oder Nein geantwortet. Aber ich denke mir oft, man müsste eigentlich Spaß machen und dann einfach nur sagen Ja oder Nein.
Okay.
Also ich glaube, offene Fragen sind gute Fragen.
Gut. Was ist schlimmer als eine belanglose Frage?
Ich glaube, eine belanglose Frage ist schlimm genug.
Okay. Was war das schwierigste Interview, was du je geführt hast?
Ach, da muss ich jetzt nachdenken. Das schwierigste Interview.
Oder vielleicht frage ich anders. Was war denn das beste Interview? Das Beste,
das ist noch schwieriger.
Noch schwieriger.
Nein, das schwierigste Interview, das ich je geführt habe, war mit dem Sir Martin Sorrell am Gehsteig im Kreml. Das war deshalb so schwierig, weil ich so aufgeregt war. Da war der IAA-Weltkongress in Moskau und diese Überfigur Sir Martin Sorrell, also damals hat ihm praktisch jede Werbeagentur auf der Welt gehört oder der Firma, der er vorgestanden hat. Und dann wurde ich angepeitscht von zwei Kolleginnen, die mit waren, die gesagt haben, geh hin und interview ihn, den kriegst du sonst nie. Und dann habe ich mich wirklich überwunden und bin hin und hatte aber dann großes Reporterglück, weil er war sehr nett. Und dann standen wir da am Gehsteig im Kreml und haben ein paar Gespräche geführt. Und ich wollte irrsinnig frech sein und ihn über die Rolle der Mediaagenturen ausfragen und so weiter. Das hat er relativ locker pariert, also das war keine große Rückserei. Aber das war sozusagen rein vom Approach her mein schwierigstes Interview.
Wenn du dir einen Menschen auf der Welt aussuchen könntest, mit wem würdest du gerne ein Interview führen?
Ich würde sehr gern ein Gespräch führen mit Rupert Murdoch. Das könnte aber sein, dass das ein Interview wäre, das nach wenigen Minuten abgebrochen wird. Aber da bei diesem Menschen, den würde ich gern verstehen, was in dem vorgeht, was der macht mit seiner unglaublichen Medienmacht, was er anrichtet, was Klimaleugnung betrifft, was Rechtskonservativismus in Amerika betrifft, was Trump betrifft. Da würde ich wirklich gerne verstehen, was den anficht. Und mit dem würde ich sehr gerne ein Gespräch führen. Mhm. Aber wie gesagt, es könnte sein, dass das ein Interview wird, dass er dann nach wenigen Minuten abbricht. Aber wenn ich mir was aussuchen könnte, würde ich
also sowas Kontroverses wäre es.
Ja, schon. Ja. Mhm.
Du, was liebst und was hast du am Journalismus?
Das ist beides das Gleiche. Ich liebe und hasse am Journalismus, dass man immer von einem Thema zum anderen hupft. Und nie wirklich wo hineinkommt. Also beim Datum ist das jetzt ziemlich extrem, weil wir mit, als Monatsmagazin sozusagen uns haben wir die Möglichkeit, uns tief in Themen hineinzubewegen, viel mit Experten zu reden. Und dann im nächsten Monat ist es aber schon ein ganz anderes Thema. Und im nächsten Monat ist es wieder ein ganz anderes Thema. Und das ist herrlich, weil man immer etwas hinter sich lässt und etwas Neues beginnt. Das ist hat einen irrsinnigen Reiz. Und gleichzeitig ist es schrecklich, weil man dann draufkommt, da habe ich ja mal so viel gewusst, aber das habe ich alles schon wieder vergessen und Ding. Und eigentlich wäre es uninteressant, da noch weiter reinzugehen und was ist da draus geworden. Und man ist aber schon längst beim Übernächsten. Mhm. Diese Diskrepanz liebe ich und hasse ich am Journalismus.
Ja, alles klar. Ja, das war's eigentlich. Das war Podcast mit Sebastian Laudon.
Ja,
vielen
danke,
Dank.
Danke, Emanuela. Danke für die Einladung.
Super.
Das war eine wunderschöne Bootsfahrt. Ich glaube, das mache ich jetzt jeden Donnerstag. Komme ich heimlich her. Kann man ja auch zoomen hier, oder? Am Wasser. Jetzt,
ja, klar.
Nein, war sehr nett. Danke vielmals.
Freut mich sehr.
Und man sieht einfach, was Wien für eine traumhafte Stadt ist.
Der Podcast der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Wien. Für Anregungen, Aufregungen, Ideen oder Fragen an die Fachgruppe schreiben Sie mir gerne an sarak@halle34.com. Unter werbungwien.at finden Sie übrigens alle Infos zu diesem Format und zu vielen Serviceleistungen der Fachgruppe. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Alles Liebe und bleiben Sie gesund. Thank you.